Cannstatt. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Ja, jetzt hat's den VfB dann doch auch in der zweiten Liga im Kalenderjahr 2020 erwischt. Niederlage in Fürth und vor der Brust aber das wichtige Spitzenspiel gegen den Tabellenführer Arminia Bielefeld. Philipp Meisel ist da, hallo.
Christian Pavlic, ich grüße nach draußen an alle Hörer. Servus, lass uns loslegen.
Wir haben natürlich viel, worüber wir sprechen möchten, müssen, natürlich die Niederlage, gerade schon angesprochen, im Frankenland. Dann wollen wir so ein bisschen ja über das Thema Misslintat-Mentalität sprechen, das große Ganze mal ein bisschen beleuchten und dann auch über Dinge, die sich nicht beim VfB abgespielt haben, aber dann auch auf den Fanplätzen oder auf den Fanblöcken der Stadien in vielen anderen Städten Deutschlands an diesem Wochenende. Das ist ein Thema, das auch die VfB-Fans beschäftigt und
noch nicht, müsste man dazu sagen.
Ja, aber möglicherweise oder ziemlich sicher bald auch. Das versuchen wir einzuordnen, weil ich glaube, das ist uns auch eine Herzensangelegenheit, Philipp. Ich glaube, da verrate ich nicht zu viel. Blicken zurück auf ein ja doch durchaus erfolgreiches Wochenende der Jugendmannschaften und blicken ebenso auch voraus auf ja, Arminia Bielefeld.
Und wir haben ein Jubiläum zu feiern.
Oh ja, wer hätte das gedacht?
Nee, also ich hätte es nicht gedacht, aber dazu kommen wir auch später.
Ja. Wahnsinn.
Wurde Matarazzo ausgecoacht, steht hier bei mir auf meinem kleinen wichtigen Zettel als erster Top, als erster Tagesordnungspunkt. Und ich sage nein. Ich war vor Ort, ich habe das gesehen und ja, Fürth ist wie in der Hinrunde schon die Mannschaft gewesen, die dem VfB fußballerisch, taktisch wohl das meiste entgegenzusetzen hatte. Die Mannschaft von Stefan Leitl überragend eingestellt. Ich hätte auch sehr, sehr gerne seine Ansprache gehört in der Kabine vor dem Spiel, denn die Fürther waren zäckig, die waren nicklig, die waren diese typische Truppe, gegen die du überhaupt nicht gerne spielst. Sie können kicken und sie haben halt auch diese richtige, sag ich mal, Einstellung zum Fußballspiel an sich. Ab und zu mal ein bisschen Ellbogen ausfahren, hier mal auf den Fuß treten, da mal einen Satz fallen lassen. Einfach irgendwie alle Mittel versuchen auszureizen, die dieser Sport bietet, auch psychologisch vor allem, um in die Köpfe zu kommen des Gegners. Das ist ihnen gelungen. Nach so 25, 30 Minuten waren sie da drin und schlussendlich haben sie dann das Spiel auch so nach Hause gebracht. Ich muss aber auch sagen, Christian, bevor ich den Ball an dich zurückspiele, was der VfB die ersten 20, 25 Minuten gezeigt hat, sollte eigentlich reichen, um einen Sieg aus Franken mit nach Hause nehmen zu können. Das ist leider nicht gelungen. Und das ist der eigentliche Punkt,
so ist es,
über den wir diskutieren müssen in diesem Spiel.
Genau, das ist der Punkt. Ich habe diese Frage, wurde Matarazzo ausgecoacht, bewusst so ein bisschen provokant hier aufgeführt. Und gut, dass du direkt schon drauf eingegangen bist. Mein Gedankengang war eigentlich der, drehte sich darum. Ich bin ja in Bochum gewesen beim Spiel und du ja jetzt in Fürth. Und ich habe so ein bisschen, zumindest für mich, die Parallele gesehen, dass die erste Halbzeit eigentlich sehr, sehr ordentlich ist. Der VfB die Fäden in der Hand hat und eigentlich die komplette Spielkontrolle hat. Und das so nach dem Wechsel ein bisschen abhanden gekommen ist. Also man muss ja auch sagen, trotz des 1-0-Sieges, die zweite Halbzeit in Bochum war jetzt kein Meisterstück. Aber du hast es halt dreckig 1-0 gewonnen. Und jetzt eben am Samstag ist dir das so ein bisschen vor die Füße gefallen. Das war so ein bisschen mein Eindruck. Würde aber auch nicht sagen, dass Matarazzo ausgecoacht wurde, sondern genau so, wie du es gerade beschrieben hast. Also wirklich auch ein Gegner, der alles in die Waagschale geworfen hat, wie man so schön sagt, was er zu bieten hatte. Ärgert mich trotzdem, weil wenn es selbst eine Mannschaft schafft, bei allem Respekt wie Hannover 96 da zu gewinnen, dann muss es der VfB eigentlich auch tun. Und da ist halt genau der Punkt, irgendeine dieser Chancen aus der ersten Halbzeit muss halt sitzen. Und wenn du 1-0 führst, gewinnst du das Ding. Was mich auf der anderen Seite noch ein bisschen beschäftigt ist, es war ja durchaus auch ein bisschen dieses Stilmittel, Fürth ja auch mal kommen zu lassen, ja. Und auch, man hat ihm viele Standards gegeben, Eckbälle, Freistöße. Und das war ja immer diese Statistik, das hat ja auch der Kollege, der Sky-Kommentator immer mal wieder erwähnt, dass Fürth sinngemäß nichts zustande bringt bei Standards. Aber wenn du ihn halt jetzt, sag ich mal, plakativ 100 Standards gibst, dann erhöht sich halt die Gefahr, dass einer mal reinkullert und dass es dann halt passiert.
Ja, aber trotzdem, also ich nochmal zurück zur ersten Halbzeit. Der VfB hat sehr gut begonnen, war griffig und hatte vor allem ein Rezept gegen das Fürther Pressing. Die haben doch quasi Chancen nach Schema F rausgespielt. Das war immer der Chipball auf Hamadi, der hat festgemacht, dann wird über die Außen angelaufen, dann kommt der Ball nach innen. Wenn ich solche Chancen habe, alleine ein Wamangituka, ein Al-Gadoui, beide hatten mehrere sogenannte hundertprozentige auf dem Fuß, dann muss ich die verwandeln. Und auch von der zweiten Reihe darf dann mehr kommen als so Innenseitenrückgaben wie von Aurel Mangala oder von Daniel Didavi. Da ist einfach ein Faktor ganz, ganz wichtig gewesen. Und sonst gehst du in die Pause mit einer Führung. Es ist einfach so. Und der zweite Punkt war der, insgesamt defensive Stabilität. Das, was wir die letzten Wochen gelobt haben, diese Notkette, die hat sich nicht allzu gut sortiert, präsentiert in den kompletten 90 Minuten. Und das hat dann auch zu dem Tor geführt durch einen Standard von Ex-VfB-Spieler Marco Caligiuri,
der Kapitän. Natürlich,
ausgerechnet. Ja. Ja. Der Kapitän, der Fürther. Und, aber auch da, Ned geht hoch, sticht den Ball, hat ihn eigentlich. Ja, dann kommt er über so eine Ping-Pong-Aktion zurück, prallt von ihm wieder ab und vor die Füße von Marco Caligiuri, der dann eben eiskalt bleibt und das Ding reinschiebt. Das ist ein selbst reingelegtes Tor. Das darfst du eigentlich auf dem Level so nicht kassieren. Passiert und gibt dann Fürth eben die optimale Ausgangsposition für die zweiten 45 Minuten. Nichtsdestotrotz hatte ich bis zu dem 2-0 das Gefühl, dass der VfB immer noch gut dabei war. Ich habe kein, sag ich mal, kein Hängenlassen verspürt. Die Mannschaft hat das, was notwendig war, getan. Sie hat sich geschüttelt, hat versucht, weiterhin aufs Tor zu gehen. Das hat alles nicht geklappt. Dann, es war einfach vernagelt dann so ein bisschen. Und dann hast du gesehen, das führt immer weiter, immer bei jeder Aktion. Die sind plötzlich weggegangen, die sind sie vorher nicht gegangen. Das Publikum war da. Das ist, so ist Fußball, Leute. Das muss man einfach auch mal akzeptieren, dass dann der Gegner einfach das alles, das komplette Momentum auf seine Seite gekippt ist und nach dem 2-0 war das Spiel dann tot und sie konnten es locker nach Hause fahren. Ich bin nicht, ja, wie soll ich sagen? Also grundsätzlich kann man nicht unzufrieden sein mit dem, was der VfB gezeigt hat. Mit dem Ergebnis natürlich schon. Und solche Spiele sind leider drin und ich bin trotzdem weit entfernt davon, darüber zu diskutieren oder darüber reden zu wollen, dass dieses Auswärtsfluch, den man ja jetzt geknackt hat in Bochum, jetzt wieder zurück ist. Das war einfach ein Spiel, das du verlieren kannst, zumal gegen einen Gegner, der wirklich sehr, sehr, sehr gut Fußball gespielt hat.
Bringt uns aber trotzdem dazu eben, also machen wir mal einen Haken hinter das Fürth-Spiel jetzt spezifisch, 0-2, gut, kam nichts bei rum. Immerhin haben der HSV Heidenheim auch verloren, Bielefeld zieht langsam so ein bisschen weg, aber die kann man ja nächste Woche wieder reinholen. Aber versuchen mal trotzdem so ein bisschen eine Gesamteinordnung, also aus VfB-Perspektive mal zu wagen. Du hast gesagt, ja, den Auswärtsfluch willst du nicht wieder bereden, bin ich bei dir. Aber trotzdem ist es natürlich schon so ein bisschen auffällig, ne? Zu Hause wird gerade irgendwie alles kurz und klein geschossen, was da in die Mercedes-Benz-Arena kommt. Und auswärts ist es schon immer so ein Wabonspiel, würde ich sagen. Ich will nicht sagen Auswärtsfluch, aber sagen wir, du kannst jetzt nicht irgendwo hinfahren und sagen, ja, okay, hier nehmen wir jetzt einfach 3 Punkte mit, sondern es ist eher schon so ein zittriges Ding. Also man hat das Gefühl, dass eben, ich will nicht sagen, zwei verschiedene Mannschaften da sind, aber es ist halt auswärts mal was. Nein, es liegt also natürlich auch an den Begebenheiten, an Platzverhältnissen, daran, wie wir es schon oft angesprochen haben, dass der Gegner, dass es für den Gegner wahrscheinlich das Spiel des Jahres ist, daheim gegen den VfB zu spielen. Aber die Frage, die ich mir stelle, Philipp, ist, reicht das? Also reicht das am Ende nach 34 Spieltagen, um zu sagen, jawohl, das genügt, um am Ende unter den ersten zwei zu landen?
Also so schlecht, wie die Liga ist, bin ich der Meinung, dass das durchaus reichen kann.
Ja? Ja,
weil die Liga ist meines Erachtens lang nicht so gut, wie sie immer herbeigeredet wird, zumal von den übertragenen Fernsehanstalten oder sonst was oder von der DFL, die ist das sportlich gesehen, spielerisch, fußballerisch, ist das doch schon sehr, sehr bittere Magerkost zum Teil. Und das siehst du eben auch anhand der klassischen Tabellenkonstellationen, Zahlen. Ja, wenn ich mir dann aber genau anschaue, was der VfB auswärts bietet, nämlich das sind glaube ich 17 Punkte, ist Platz 8 der Auswärtstabelle, dann ist das nicht ausreichend. Ja, da muss natürlich was passieren und das ist mit Sicherheit das, was man der Mannschaft ankreiden kann, über die gesamte Saison bezogen. Da findet halt keine Entwicklung statt auswärts. Ja, es ist ganz, ganz selten und wenn es dann mal eben dass eben was mitgebracht wird und wenn dann eben mal ein vermeintlicher Schritt nach vorne passiert, wie in Bochum, dann ist 14 Tage später zumindest ergebnistechnisch, ja, mit dem, was man als Ertrag mit nach Hause bringt, dann gleich wieder der Schritt zurück oder vielleicht sogar zwei da. Wird ein Thema bleiben bis Saisonende?
Auf jeden Fall.
Wer mich, glaube ich, Bielefeld ist Vierter in der Heim und glaube ich Zweiter in der Auswärts oder so.
Die haben sich daheim richtig stabilisiert, gut, hatten jetzt zwei Heimspiele halt hintereinander.
Die haben ein relativ gewonnen, ausgeglichenes Verhältnis von Heim-Auswärts, Punkte-Ausbeute und das sieht man dann eben auch am Tabellenstand.
Und diesen HSV kann man so gar nicht einordnen. Das ist echt, also das ist für mich halt einfach, ich würde mich eben aus VfB-Sicht ungern darauf verlassen müssen, was der HSV macht. Und deswegen muss da auswärts ein bisschen mehr bei rumkommen, weil sonst sehe ich das eher so, dass es nicht reichen würde. Zumindest nicht, um Zweiter zu werden. Der HSV, ja, hat gerade auch ein Tief, aber hey, die werden sich schon noch zusammenreißen und ich finde, da muss der VfB
auf jeden Fall noch eine Schippe drauflegen. Würde ich gar nicht so weit gucken jetzt erstmal. Ich würde erstmal schauen, was kannst du selbst regeln? Und das ist jetzt das Spitzenspiel zu Hause und dann hast du Wiesbaden und Kiel vor der Länderspielpause. Und da sollte man ungeschlagen bleiben, um dann wirklich eine Ausgangsposition zu haben für diesen absoluten Endspurt in der Liga, dann Anfang April geht's los, mit dann auch gleich HSV zu Hause, also da würde ich jetzt erstmal den Fokus drauf legen und vor allem jetzt auf den kommenden Montagabend, worüber wir später nochmal sprechen wollen.
Stimmt, plus dazu spielt Arminia Bielefeld jetzt beim VfB und dann das Auswärtsspiel danach ist dann beim HSV, also da wird sich jetzt dann noch einiges so ein bisschen tabellarisch einordnen. Ja, so der nächste Punkt, den wir uns so ein bisschen notiert hatten, ist so der Überbegriff Mislintat und die Mentalität. Sagen wir so, der Trigger, Herr Meisel, kam von dir. Was meinen Sie denn damit?
Nee, der Trigger kam von Sven Mislintat.
Das stimmt, ja.
Genau. Der Trigger kam, oder eigentlich kam er von dem Fan, den wir nicht kennen, namentlich zumindest, der ihm vom Tribünenplatz irgendwie was zugerufen hat. Mann, immer wieder, die Truppe hat keine Mentalität, irgendwas in diese Richtung. Woraufhin Sven Mislintat deutliche Worte fand. Unter anderem fiel der Satz, ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören. Und mir geht's ehrlich gesagt ein bisschen ähnlich, denn ich find's immer wieder schwierig, wenn Spiele, die verloren gehen, die man zumindest im ersten Moment vielleicht gar nicht so in der Analyse richtig greifen kann, warum das so passiert ist, dann wird immer dieses Mentalitätsthema rausgekramt. Und das geht mir ehrlich gesagt auf den Sack. Vor allem, wenn man jetzt, wie in diesem Fall in Fürth, ich habe es vorher versucht, so deutlich wie ich es kann, irgendwie darzulegen, Fürth hat einfach sehr vieles richtig gemacht. Ja. Fürth hat guten Fußball gespielt. Da waren einfach die Kritikpunkte defensive Instabilität. Standards waren die Folge, viele für den Gegner und eben diese mangelnde Abschlussqualität bei der Chancenverwertung. Das sind ganz klar Punkte gewesen, an denen man dieses Spiel, diese Niederlage letztlich festmachen konnte. Und dann finde ich es unangebracht, wenn man über Mentalität diskutieren will danach oder wenn Reporter eben genau diese Frage stellen, nur weil sie nicht in der Lage sind, das vorher Gesehene auf den 90 Minuten auf dem Platz irgendwie entsprechend einzuordnen. Und das war am Samstag auch wieder einfach ein Thema. Und deswegen finde ich, muss man darüber sprechen. Ich glaube oder ich finde, du kannst dieser Mannschaft nicht wirklich Mentalität absprechen. Ich habe ganz, ganz wenige Spiele in Erinnerung. Mir fiel jetzt spontan keines ein in dieser Saison, wo ich ganz klar benennen könnte, wo man es an dem Thema festmachen kann, dass die Mannschaft einfach nicht, ja, so Larifari, wir gehen es hier hin und spielen das irgendwie mit Standgas runter. Nee.
Wenn ich den Satz höre, ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, dann muss ich eigentlich immer erst an Rudi Völler denken, ja, mit Waldi Hartmann. Ja. Aber
ich kann versichern, Sven Mislintat hatte kein Weizenbier getrunken, ja, auf der Tribüne, auf der Bank.
Und Waldemar Hartmann war auch nicht zugegen.
Nicht, dass ich wüsste. Auch Günter Koch leider nicht. Die Stimme Frankens war auch nicht da, leider.
Aber du hast recht, dieses Mentalitätsthema ist natürlich so ein Ding. Übrigens auch nicht nur beim VfB, man denke nur an das, was alles in der Hinrunde bei Borussia Dortmund diskutiert wurde.
Ja, Lucien Favre, immer, der holen sie Marco immer diesen Reus. Quatsch raus. Ja. Das sind die gleichen Leute, die fragen nach einem Tor und wie fühlt sich's an? Ja, also da muss ich einfach ein bisschen mehr drauf haben, auch wenn ich Field Reporter bin, ohne jetzt hier irgendeinen Kollegen in Sack und Asche zu treten. Aber ganz oft ist mir das alles zu banal, zu oberflächlich, da muss doch mehr drin sein von der Fragestellung her und dann kommt auch mehr vom Antwortenden. Das ist ja ganz oft das Thema, ja. Wenn ich eine scheiß Frage stelle, kriege ich eine blöde Antwort. Ja, hier, was war's gestern Abend, Karim Bellarabi, was haben Sie gedacht, als der Ball im Tor war? Ja, Tor.
Ich meine, das ist klare doch, Frage, klare also, Antwort.
Entschuldigung, Leute, ja, da muss halt ein bisschen mehr kommen, dann kommt halt auch mehr zurück.
Also dieses Mentalitätsding finde ich tatsächlich auch sehr, sehr fragwürdig. Und auch da muss man ja immer versuchen, die Dinge einzuordnen. Eigentlich ist vom Spielverlauf her das Ding in Fürth ja ähnlich gelaufen wie beispielsweise auf St. Pauli. Da liegst du dann 1-0 hinten und gegen St. Pauli hat es der VfB halt einfach noch geschafft, den Ausgleich zu machen. Das wäre ja auch drin gewesen in Fürth, du hast es vorher angesprochen. Nur haben die halt eben weiter aufs Gaspedal gedrückt, haben das zweite geschossen, dann war das Spiel halt tot in dem Moment. Das heißt, du musst auch Spiele halt unabhängig voneinander betrachten und zu sagen, dass es an der Mentalität lag, das würde ich auch völlig hier in die Tonne kloppen. Das ja.
Kann man einfach, an diesem Spiel aufgezogen, kann man diese Diskussion nicht führen. Insgesamt auf die Saison bezogen, auch unter Walter schon, fand ich, die Mannschaft hat immer gewollt, sie hat immer versucht, das umzusetzen, hat das entsprechend an den Tag gelegt, was eben gefordert ist, was man ihr absprechen kann in gewissen teilen, auch das haben wir jetzt vorher, wir wiederholen uns nur, ist das Thema Lerneffekt. Ich muss halt Lehren draus ziehen und das ist hier und da nicht geschehen, deswegen aber eine Mentalitätsdiskussion aufzumachen, also nicht mit mir, ehrlich.
Umso mehr freue ich mich, dass der VfB dann nach diesem Bielefeld-Spiel übrigens zwei Auswärtsspiele hat. Das werden wir alles in den kommenden Wochen beleuchten. Was auch in den kommenden Wochen auf jeden Fall ein Thema bleiben wird, ist das, was so am Samstagnachmittag kurz vor 17 Uhr aufgeploppt ist in der, was weiß ich, wie auch immer Arena sie jetzt mittlerweile heißt, in Sinsheim. Die trägt ja gefühlt jedes halbe Jahr einen anderen Namen. Nämlich die Spielunterbrechung, zu der es dann gekommen ist, im Zuge der beleidigenden Plakate der Bayern-Fans im Gästeblock. Du und ich, Philipp, wir versuchen das alles aber mal ein bisschen einzuordnen, weil ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Ich finde, dass durchaus auch in unserer Branche, in der Sportjournalistenbranche am Thema vorbei diskutiert wurde, was das alles angeht, weil man halt selten dazu imstande oder gewillt ist, die Dinge hintergründiger zu beleuchten.
Wenn man diese ganze Thematik einfach völlig an der Sachlage oder vorbei versucht zu diskutieren. Also wenn ich mir vor allem anschaue, was die öffentlichen Rechtlichen da abgezogen haben. Es war ein intellektueller Meltdown, will ich fast schon sagen. Zumindest in den ersten, 12, 18 Stunden nach dem tatsächlichen Tathergang, den Ereignissen. Was da teilweise passiert ist, ich will gar nicht länger drauf eingehen. Christian, du vielleicht, aber
ich... Ich würde gerne Folgendes sagen. Also ich würde das, um die ganze Thematik mal einzuordnen, Punkt 1, was über allem steht, ja. Die Plakate, so wie sie dann waren und so wie sie präsentiert wurden, gehen nicht. Ja, das ist beleidigend, gehört sich nicht. Punkt. Das steht über allem. Aber darüber hinaus betrachtet, gibt's halt einige Punkte, die mich nachdenklich stimmen. Zum einen, wenn ich jetzt mal in diesem Sinsheimer Stadion bleibe, da haben sich dann diese Szenen abgespielt, alte weiße Männer, namentlich Herr Rummenigge und Herr Hopp, nehmen sich
in
den Arm.
Schön, dass du nicht Rolex-Kalle gesagt hast.
Nehmen sich in den Arm, lassen sich da vor der Kurve feiern. Dieses zwölfminütige Rumgespiele da, alles schön und gut, das ist ein Zeichen, aber ich sag dir halt eins, ja. Wenn dieses Spiel nicht 0-6 steht, da kannst du mir nicht erzählen, dass die sich hier den Ball rumspielen. Das heißt,
ich sag dir,
wie meine Meinung ist. Aus Bayerns Sicht ist das kommunikationstechnisch absolut perfekt. Die können sich als der Retter des deutschen Fußballs ein bisschen präsentieren, aber als Hoffenheimer finde ich das ehrlich gesagt fast schon erbärmlich, bei 0-6 den Ball rumzuspielen, und man möchte ihn fast aus sportlicher Sicht wünschen, dass sie am Ende irgendeins ihrer Saisonziele wegen eines Tores nicht schaffen, weil sie nicht aufs 1-6 gegangen sind. Also das ist das eine. Ganz kurz, Philipp, du merkst, ich bin gerade so ein bisschen im Flow.
Ja, ich versuche dir den Raum zu lassen. Ja.
Das ist das eine, was mich beschäftigt. Das andere ist die Verhältnismäßigkeit. Und ich glaube, da kommst du dann auch gleich nämlich noch ins Spiel. Es gibt diesen 3-Stufen-Plan. Erst kurze Unterbrechung, dann in der zweiten Stufe werden die Mannschaften reingeschickt und die dritte Stufe wäre dann ein Abbruch. Das ist am Samstag geschehen. Man kann sagen, der Schiedsrichter hat sich sozusagen an das Prozedere, an das Protokoll gehalten. Aber die Frage, die ich mir eben stelle, ist, wo war denn diese Spielunterbrechung beispielsweise auf Schalke im DFB-Pokal gegen Hertha BSC, als Torunariga rassistisch beleidigt wurde und allen klar war,
was los ist. Oder im Stadion von Preußen Münster,
genau. Wo war denn die Spielunterbrechungen, kann man durchaus auch erwähnen, bei diesen sexistischen Plakaten, die aus VfB-Block rausgetragen wurden und in die Weltöffentlichkeit gezeigt.
Kann man das.
Das heißt, diese Verhältnismäßigkeit fehlt mir. Und wenn wir jetzt in Zukunft hergehen und sagen, bei beleidigenden Dingen wird das Spiel unterbrochen, dann müsste ja zukünftig, wenn wir das konsequent durchziehen, bei jedem Bundesligaspiel, sobald aus dem Block Schiri, du Arschloch, kommt, das Spiel unterbrochen werden.
Ja, oder Mario Gomez oder Timo Werner in irgendeiner Form mit entsprechenden Sprüchen bedacht werden. Nein, also erstmal nochmal zurück zu diesem Ding. Wir haben das auf der Autobahn quasi mitbekommen, wir waren auf der Heimfahrt. Ich habe dann irgendwann mal das Radio angeschalten, weil eben Push-Mitteilungen auf dem Handy irgendwie kamen und so weiter. Für mich wirkte das, ich habe es dann am nächsten Tag geschaut, für mich wirkte das fast geskriptet. Und zwar von Bayern-Seite aus. Ja.
Es gibt auch
mehr will ich dazu gar nicht sagen, weil was da mittlerweile im Nachgang durch Recherche von Kollegen rauskam, Stichwort Manuel Neuer beispielsweise im Spielertunnel, lässt das durchaus den Eindruck zu. Ja. Und dann ist es, wie gesagt, diese Unverhältnismäßigkeit. Ich gehe sogar so weiter, um das Wort Bigotterie in den Mund zu nehmen.
Sehr gut.
Diese erbärmliche Bigotterie von Verband, auch Liga zum Teil, und vor allem auch von diesen alten weißen Männern, die eben diese Liga regieren. Ja, Stichwort Tönnies von vor ein paar Monaten. Der Typ stellt sich dann hin und redet in der Bildzeitung was von menschenverachtendem Verhalten gegenüber Hopp. Also wenn ich mir solche Worte erlaubt hätte, wie Clemens Tönnies vor ein paar Monaten auf dieser komischen, was weiß ich was, Schornsteinfegerversammlung oder wo immer die da waren, ja, dann würde ich mich nicht in der breiten Öffentlichkeit äußern, weil das steht mir einfach nicht zu. Ja, und dann eben auch, was dann zum Glück am Sonntag irgendwann eingesetzt hat, von klugen Kollegen, die gute Stücke geschrieben haben. Ich denke da an Klaas Rehse vom Deutschlandfunk, ich denke an den Christian Spiller von der Zeit, die das ja geschafft haben, ordentlich einzuordnen, was da passiert, warum das alles passiert, dass diese Person, das mittlerweile fast zum goldenen Kalb mutierte Kerlchen aus Hoffenheim, Dietmar Hopp, eben nicht, der ist ja quasi nur Mittel zum Zweck. Ja, sondern was die Ultras, was die, ich will sogar so weit gehen, die organisierte Fanszene, nicht nur die Ultras, sondern auch andere Gruppen, warum die ihn ins Ziel nehmen, ist eben, weil sie nur so momentan gehört werden. Wer hat denn die letzten 10 Jahre immer wieder den Finger gereckt, als es darum ging, Turbokapitalismus, Rassismus, Sexismus, Homophobie, das waren eben meistens diese Gruppen. Ich habe weder vom Verband, noch von der Liga, noch von Herren wie Hopp und Tönnies und sonst was, auch nur einen Pieps gehört, wenn es darum geht, dass irgendjemand hier rassistisch beleidigt wurde, dass Leute über die Stränge geschlagen haben, in irgendeiner Form, die verachtens- und verurteilenswürdig ist. Hast du von diesen Leuten keinen Ton gehört? Ja, wenn die UEFA irgendwelchen Blödsinn wieder einführt, wer hat den mahnenden Zeigefinger gehoben? Das waren nicht diese Leute, weil die wissen ganz genau, es geht um, und da geht's halt auch an ihren Geldbeutel schlussendlich. Und wenn man das nicht einzuordnen weiß, dass eben dieses ganze Thema als Mittel zum Zweck gerade genutzt wird, um einfach für die eigene Sache Aufmerksamkeit zu generieren, weil es anders nicht passiert, wenn du zu leise und zu zahm bist, hört dir halt keiner zu. So ist das Geschäft leider auch, ja. Und deswegen, ich hab dann irgendwann, zum Glück bin ich am Montagmorgen ins Wellness-Hotel nach Tirol gefahren für ein paar Tage, weil ich wäre sonst echt komplett durchgedreht. Ja?
Es ist wirklich genau der Punkt, ich war nicht im Wellness-Hotel.
Schade für dich, muss ich ganz ehrlich sagen, es war ziemlich stabil.
Das glaube ich dir sofort. Ich habe halt dann doch eben mitbekommen, was alles so geschrieben und gesagt wurde und wie gesagt auch aus unserer Branche, und das war echt zum Teil schon erschreckend, weil wie du erwähnt hast, mir hat besonders beispielsweise die Einordnung bei Zeit Online des Kollegen Spiller gefallen. Oder es gab auch einen Gastbeitrag von Andreas Rettich bei Elf Freunde, der das eigentlich auch alles ganz gut so ein bisschen versucht hat einzuordnen. Aber es gibt halt einfach, und damit müssen wir uns, glaube ich, irgendwie abfinden, Philipp, Leute, die das gar nicht wissen wollen. Die wollen nur wissen, hier, Hopp-Plakat, böse Unterbrechung, Bayern spielen sich den Ball zu cool. Und das ist halt das, was mich auch ärgert.
Wenn du jetzt mit Leuten Kollegen meinst, dann sollten doch bitte diese Kollegen dann die Finger von der Tastatur halten, wenn es darum geht, solche Sachen einzuordnen. Dann bleib bei deinem Boulevard-Zeug, ja, aber lass die Finger von sowas. Wenn du den Kontext nicht verstehst, wenn du dich nicht überhaupt auch nur ansatzweise mit der ganzen Thematik auseinandersetzen willst, dann lass doch jemand anders das machen. Um Himmels Willen, das kann ja nicht so schwer sein, ey.
Ja, ihr merkt vielleicht auch, dass das ist doch ein Thema,
bisschen, was uns ein bisschen haben wir, beschäftigt. Die Pumpe gerade hier bei beiden, aber ist gut.
Und auch die Tatsache, dass sich das sozusagen seit Samstag späten Nachmittag bis hin über deinen Wellnessurlaub hinweg hält, ja, spricht doch dafür, dass es ein Thema ist, was weiter, einfach
das unter den Nägeln. Du siehst doch ganz genau, was passiert. Es ist ein Solidarisierungseffekt eingetreten. Ja, es geht nicht mehr nur um die Dortmunder, die eine Kollektivstrafe bekommen haben, sondern alle anderen machen mit. Ja, und es wird sich weiterziehen, und zwar so lange, bis wieder gesprochen wird. Und das ist, wenn ich jetzt irgendwas appellieren wollen würde, ist das richtig?
Weiß nicht. Ja, aber
anyway. Dann, Leute, also Diskussionsbereitschaft sollte grundsätzlich von allen Parteien immer gegeben sein. Hat die DFL jetzt ein paar richtige Schritte schon vorgegeben jetzt die Tage, aber auch, ich weiß auch, dass beispielsweise Initiative des Vereins hin, Stuttgarter Fan, organisierte Fans mit der Vereinsführung gesprochen haben die Tage, und grundsätzlich an die Fans appelliert, wie gesagt, Beleidigung, Fadenkreuze, das geht nicht, macht's doch auf die kreative Art und Weise. Verleiht eurem Protest, eurer Haltung kreativ Ausdruck. Die Frankfurter gestern Abend, ja. Benchmark mal wieder, auch wenn man immer, ja, Kultfurt, aber das ist Benchmark. Wenn ich dann sehe, hey Adi, wenn du eine Spielunterbrechung brauchst, gibst du uns Bescheid. Ne? Also das ist einfach gut, das ist gut mit dem Thema umgegangen, ja. Das wird dann auch entsprechend medial zumindest diskutiert, ja, und auch von den Leuten, die jetzt quasi in der Beobachterrolle sind, ja, die sehen halt eben auch, okay, die machen nicht diese stumpfe Beleidigungsnummer, sondern sie gehen es halt kreativ an, und das sollte so bleiben und wie gesagt irgendwann an den Tisch setzen, ja. Dieses Thema Kollektivstrafen vom DFB einst lustigerweise unter Reinhard Grindel, der ja sonst nicht viel hinbekommen hat, abgeschafft, ist jetzt halt einfach wieder da. Und ich verstehe den Unmut der Leute, weil es halt nicht geht, ganze Blöcke über den Kamm zu scheren, ja, und sagen, jo, also da muss man einfach anders an die Sache rangehen und ich hoffe, man setzt sich demnächst wieder an den Tisch und es wird dann auf Augenhöhe ergebnisorientiert und ohne Schaum vor dem Mund diskutiert.
Punkt. Sag ich immer gern, wenn es irgendwelche Dinge gibt, denen ich dir beipflichte.
Ja, vielleicht eine Sache noch, also nur mal, um dieses Groteske zum Ausdruck zu bringen, ja. Momentan läuft ein Ausruf von der Szene E, das sind die Ultras des SSV Reutlingen, unterstützt vom Kommando Cannstatt 97, die eine Kollektivstrafe bekommen haben dafür, dass beim Derby gegen Kickers, da war ich vor Ort an der Kreuzeiche vor ein paar Monaten, die Kickers-Fans gezündet haben. Reutlingen wurde daraufhin vom WFV quasi vorgeworfen, die Sicherheit nicht allzu sehr oder allzu ausreichend im Auge gehabt. Jetzt kriegen die Reutlinger eine Kollektivstrafe. Die müssen das komplette Spiel gegen Rielasing Arlen oder sowas, darf keiner in dieses Stadion. Das ist, weil der Gegner gezündet hat. Das ist doch grotesk, Leute. Also so geht's nicht. Und auch da wiederum Kompliment an dieser Stelle, kreativ. Der Protest, das heißt, man trifft sich vorm Stadion, alle sind aufgerufen, ja, sie stehen dann so quasi ohne Sicht ins Innere, vielleicht so 50 Meter vom Eckfahne weg, machen einen Livestream, weil das Spiel wird halt übertragen über den WFV in der Oberliga, die Spiele kommen ja alle live, über FUPA auch zum Teil. Dann gucken die da draußen, machen Grillen, gibt's Würstchen, gibt's Bier, gibt's einen T-Shirt-Verkauf und die kompletten Einnahmen werden dem SSV, dem Verein, gespendet, weil der hat natürlich massive Ausfälle, also finanzieller Hinsicht, und bei einem Oberligisten mit der, sag ich mal, Kassenlage des SSV macht sowas halt auch definitiv was aus und so wird das Ganze dann wenigstens zu einem guten Ende geführt, aber die Basis, also ist irre, ne?
Genau, und das ist einfach das, was einfach über allem stehen muss, auch die Bereitschaft. Und zwar nicht nur von uns, sondern auch des normalen Zuschauers, des Fans, der auf jeder Tribüne im Stadion sitzt, aber eben auch des Sportjournalisten an sich, der im Stadion sitzt und möglicherweise für öffentlich-rechtliche oder private Rundfunkanstalten Flash-Interviews macht, einfach Dinge auch im Vorfeld versuchen, sich zu vergegenwärtigen. Und das ist ja eigentlich auch unser Job, ja, Dinge einzuordnen und nicht einfach plump rauszuknallen. Und umso enttäuschender ist es, dass es halt echt viele gibt, die das so pflegen. Und in diesem Sinne schöne Grüße an Sport 1.
Bevor wir uns weiter in Rage reden, Christian, lass mal einen Jingle abfahren.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften. Präsentiert von FUPA Stuttgart.
Wir blicken wie jede Woche ganz kurz auf das NLZ, das Nachwuchsleistungszentrum. Und da tritt ein hinsichtlich der U21, was der Kollege Röckinger, wie du letzte Woche thematisiert hast, befürchtet hast, die schießen alles kurz und klein. Der VfB 2 hat gegen den TSV Ilzhofen gewonnen, 5:0, standesgemäß hinfahren, weghauen, heimfahren, der Klassiker. Ja, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was da die nächsten Wochen noch passiert und versuche schnellstmöglich auch wieder ein Spiel von denen zu sehen. Ich habe noch keins gesehen unter der Leitung des Trainerduos Gentner Rathgeb, aber die Ergebnisse sprechen natürlich eine deutliche Sprache.
Hättest du am Samstag jetzt die Gelegenheit?
Ja, das ist richtig, genau.
14 gegen Uhr?
Den, FC 08 Villingen, genau, 14 Uhr, sofern es stattfinden sollte, momentan spricht nichts dagegen. Die Kickers greifen jetzt auch wieder ins Geschehen ein, haben, glaube ich, jetzt am Samstag.
Spielen sie auswärts und dann holen sie am Dienstag, so Gott will, und keine Schneeflocken fallen.
Genau, die haben eine englische Woche jetzt sozusagen. Genau, die machen jetzt Samstag, Dienstag, Samstag. Ja, da bin ich gespannt, wie sich das gestaltet, denn die sind jetzt natürlich so ein bisschen unter Zugzwang. Dadurch, dass sie nicht kicken konnten, hatte ich an dem Abend noch in meiner Stammkneipe lustige Verschwörungstheorien zu hören bekommen, von wegen, die Stadtverwaltung ist an allem schuld, da hätte man locker kicken können, die will bloß Geld sparen für die Rasenheizung, die will doch, dass die Lampe aufsteigt und so. Das war großartig. Ja. Ich habe mich dann irgendwann einfach hingesessen, habe mit dem guten Mann versucht zu diskutieren, aber es war eigentlich also Fehlversuch, also, aber ich habe ihm dann gern zugehört, er hat noch einige, das war so ein klassischer Schräg-Astro-Kneipen-Gast, der dir mit zwei Halbsätzen auch noch S21 früher beendet und wahrscheinlich noch die Weltwirtschaftskrise abschafft und so. Ja, großartig, ja. Also ich hatte echt Spaß und halt ein Blauer durch und durch, und der war natürlich angefressen. Ja.
Die ultimative Einladung an der Stelle an unseren Kollegen Jürgen Frey, der sich ja dezidiert mit dem Amateurfußball VfB 2, auch Kickers, beschäftigt. Mit dem habe ich mich nämlich vergangene Woche unterhalten, irgendwann am Mittwoch, Donnerstag. Und dann kam er zu mir und sagt, das fällt 100 pro aus. Das fällt 100 pro aus. 5 Schneeflocken, da kannst du nicht kicken.
So ich habe ernsthaft Motto. Gedacht, den Kerl hierher einzuladen. Ja, vielleicht sollten wir das auch mal machen. Vielleicht sollten wir so eine kleine Oberliga-Kolumne, so ein Kommentar mäßig einführen, den er einsprechen kann. Also er ist wirklich auch Stammgast dort. Er ist regelmäßig da. Ich muss mir das echt nochmal überlegen. Es wäre pures Podcast-Gold, Leute.
Auf jeden absolut. Fall. Was für Connoisseure würdest du sagen?
Ja, definitiv.
Die U19 hat unentschieden gespielt im Derby gegen den KSC. Das war lief ein bisschen unglücklich. Da war auch Nico Willig nicht ganz so zufrieden, ne, nachdem dann kurz vor Schluss doch noch der Ausgleich gefallen
ist. Nee, gar nicht. Die hat man natürlich, also erstmal hat man Glück gehabt. Erste Halbzeit, da hält der Seberhornung, nee, nicht der Seberhornung, der Flo Schock hält noch einen Elfer von Karlsruhe. Ja. Da kannst du also deutlich höher zurücklegen. Dann drehst du es eigentlich und schenkst es am Schluss her. Das ist natürlich nicht das, was du dir erwartest. Bis jetzt muss man sagen, so ein bisschen Sand im Getriebe bei der U19 seit dem Restrundenstart, um mal wieder eins unserer Lieblingswörter der letzten Wochen anzubringen.
Katsching.
Katsching, richtig. Jetzt am Sonntag zählt's zwar so richtig, klar zählt's im Derby auch natürlich gegen KSC, aber jetzt Erster gegen Zweiter, VfB gegen Bayern, 11 Uhr, Säbener Straße, Trainingssendung, Livestream via DFB-TV, glaube ich. Also ihr könnt das Spiel live verfolgen, schaut's euch an. Und wer natürlich in München und Umgebung wohnt als VfB-Fan, ich denke an die Leute, die regelmäßig in das Sachs gehen beispielsweise, geht dahin, unterstützt die Jugend, sie werden jeden Mann brauchen bei diesem Kick.
Sonntag 11 Uhr Stadtkirchgang möglicherweise. Ich kann dir übrigens zum FC Bayern.
Auf jeden Fall, bitte.
Ich kann dir zum FC Bayern ein bisschen was erzählen zu der U19. Ich habe die nämlich in der Youth League mir angeschaut unter der Woche.
Gegen Dinamo Zagreb.
Und da hat nämlich Leon Dajaco gespielt. Der ist also mitten in der Nacht ja noch vom Pokalspiel der Profis zurückgereist und hat da von Anfang an gespielt, hat ein Tor geschossen im Zuge einer Ecke für die Bayern. Die haben dann 2-2 gespielt, nach 90 Minuten ging es ins Elfmeterschießen. Da hatte Leon Dajaco den Sieg für die Bayern auf dem Fuß. Im Elfmeterschießen hat das Ding aber in den Münchner Himmel gedroschen, möchte man sagen.
Und war am Ende Nachthimmel Bayern, auch?
Nee, es war kein Nachthimmel, es war am Nachmittag, aber
schade. Sag mal so. Das würde diese Floskel runter machen, ja, wenn es der Nachthimmel gewesen wäre.
Unglückliches Aus für die Bayern, über das ich jetzt nicht so traurig bin, wenn ich ehrlich bin. Es liegt aber nicht an Bayern, sondern an Dinamo Zagreb.
Ja, natürlich, ich verstehe durchaus. Jeder hat halt so ein kleines Pläsierchen. Ja, ne? Bei mir ist es Glasgow Celtic, bei dir sind es halt die Jungs aus Zagreb.
Ist so ist es. U17 hat auch gewonnen. 5-2.
Ja, das Spiel habe ich live gesehen. Ticker habe ich ja durchgezogen, habe ich angekündigt gehabt. War sehr unterhaltsam, ehrlich gesagt. Ich habe mir also richtig flottes Spiel von beiden Mannschaften. Gehören ja auch zwei dazu, ist ganz logisch. Und hinten raus hat dann die Mannschaft von Murat Isik ganz klar ihre Qualität gezeigt, die sie schon hat, auch wenn es natürlich so eine Mannschaft ist, die sich im tabellarischen Niemandsland weiterhin befindet. Aber standesgemäßer Sieg und so ein bisschen auch die Revanche gegen das kleine Kleeblatt, ja, für die Niederlage der Profis am Tag zuvor. Wenn ich da vielleicht noch eine Beobachtung teilen kann, dann ist es, dass auch da jemand mitspielt, der jahrgangsjünger ist. Ähnlich Lee Egloff in der U19, der mit 17 da agiert und auch schon bei den Profis am Start war. Raul Paula heißt der junge Mann. Spielgestalter, Zehner, ganz zartes Persönchen, feingliedriger Typ, technisch natürlich überragend. Der hat, nach 7 habe ich aufgehört, wie viel Tunnel er verteilt hat auf dem Platz zu zählen sozusagen. So ein richtiger Windhund, läuft viel, technisch ganz stark, hat das Auge für einen Mann, hat mit eingeleitet, eins direkt vorgelegt an diesem Sonntagnachmittag. Den Kerl werde ich mir nochmal anschauen. Der hat Spaß gemacht.
Aus der Kategorie Namen, die man sich merken sollte, von und mit Philipp Meisel.
Wollen wir zum Montagabend kommen?
Der VfB Stuttgart empfängt die Arminia, die sozusagen von der Alm runterreist an den Neckar. Und ich würde sagen, du und ich, wir haben jetzt schon genug gequatscht, oder hören wir uns mal den Jonas an. Was meinst du?
Die Mein VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
Am Montag reist Arminia Bielefeld nach Stuttgart. Der Tabellenführer hat sich mit einer sehr stabilen und gleichzeitig spielerisch ansprechenden Spielweise da vorne eingenistet. Dazu gehört, dass sie in der gesamten Saison eigentlich das gleiche 4-3-3-System spielen, mit der gleichen Rollenverteilung, mit auch nur wenigen personellen Wechseln. Und dazu gehört auch, dass sie da in Ballbesitz auf ein Positionsspiel setzen. Das heißt, sie haben eine klare Statik, eine klare Struktur, was ihnen eben weiteren Rückhalt gibt. Und was Bielefeld in dieser Systematik besonders gut macht, ist die Ballzirkulation in der ersten Linie. Da binden sie dann ihren Torwart Stefan Ortega auch sehr, sehr gut ein. Und wenn dann Gegner angelaufen kommt, im Angriffspressing, dann können sie das eigentlich ganz gut knacken, sofern der Gegner das zum Beispiel nicht völlig konsequent macht oder kleinere Lücken lässt oder ähnliches. Was das Thema Angriffspressing zudem noch komplizierter macht, ist, dass Arminia Bielefeld außerdem sehr, sehr gut auf lange Bälle spielen kann. Die kommen dann meistens auf Fabian Klos, der die entweder weiterleitet oder ablegt. Oder wenn er sie nicht gewinnt, stürzt sich Bielefeld in den Kampf um den zweiten Ball. Und das sorgt für ein Dilemma, was schon vielen Mannschaften auch Probleme gemacht hat. Also man kann vermuten, dass der VfB zu Hause durchaus gerne ins Angriffspressing gehen würde. Nur wenn sie dann eben nicht genug Spieler nach vorne schicken, dann laufen sie Gefahr, ausgespielt zu werden. Wenn sie zu viele nach vorne schicken, dann fressen sie lange Bälle. Und wenn der VfB wiederum zu tief steht, dann läuft man eben Gefahr, dass man Bielefeld die Feldhoheit überlässt und sie nicht so richtig in die Defensive drängen kann. Und wobei das durchaus auch eine denkbare Option wäre, denn der VfB ist ja durchaus eine Mannschaft, die auch effizient sein kann in den Angriffen, in Kontern, in Ballbesitzangriffen und da relativ viel rausholen kann. Das heißt, so ein Ansatz könnte auch funktionieren. Es wird aber auf jeden Fall eine interessante Frage sein, was der VfB für eine Strategie und für eine Einstellung für dieses Spiel findet.
Vielen Dank, Jonas Bischofberger, unser Taktikexperte, der das alles so ein bisschen versucht hat zu beleuchten jetzt im Vorfeld dieses Spitzenspiels. Das alles könnt ihr übrigens nicht nur in akustischer Version euch zu Gemüte führen hier bei uns, sondern auch schriftlich. Es gibt bei uns in der App Mein VfB oder auf stuttgarternachrichten.de das Ganze als schriftliche Taktikanalyse. Quasi unter dem Motto, wie das Matarazzo-Team den Spitzenreiter schlagen kann. Schaut es euch an, lest euch durch, das ist echt spannend.
So, ich könnte jetzt wieder die Nummer fahren von wegen, habe ich es nicht gesagt.
Na mach doch.
Nein, mache ich nicht. Aber ich finde es einfach, also jetzt mal völlig nüchtern betrachtet, ich finde das einfach stark, was die Woche für Woche auf den Platz bringen. Und deswegen kann ich dir auch die Frage beantworten, die du hier aufgeschrieben hast, kommt das Spiel zur rechten Zeit, mit einem klaren Ja. Denn es ist jetzt an der Zeit, dass du diesen Lauf dieser Typen irgendwie unterbrechen musst, weil sonst ziehen sie es durch bis Saisonende. Die brauchen jetzt einen Dämpfer und wer, wenn nicht der VfB, kann ihnen den verpassen.
Das Beeindruckende bei Arminia Bielefeld ist einfach nicht nur, dass, wir haben uns ja vor ein paar Wochen drüber unterhalten, als sie Jan Regensburg auseinandergenommen haben. Das Beeindruckende ist aber, dass sie jetzt auch noch die schmutzigen Spiele einfach 1-0 gewinnen. Zweimal hintereinander daheim. Spiele, die echt 0-0 ausgehen können. Gegen Hannover können sie sogar verlieren.
Ja, klar. Aber das ist ein Stück weit, sorry, wenn ich jetzt reingrätsche, das ist ein Stück weit halt auch dieses Glück des Tüchtigen. Das hast du dir erarbeitet, ja, dass diese Spiele jetzt auf deine Seite fallen.
Ich würde sogar so weit gehen und sagen, ein Stück weit Sieger gehen auch. Also ja, das hast du dann irgendwann. Natürlich. Und wenn du vorne eben einen Fabian Klos hast, der die Dinger dann irgendwann reinigt, dann gewinnst du diese Spiele. Es ist wirklich beeindruckend, wenn man sich auch einfach die ganz nackten Zahlen nochmal anschaut. Arminia Bielefeld hat bisher in dieser Saison 2 Spiele verloren. Das eine war gegen den VfB im Heimspiel, 90. Minute Al-Ghadoui. Das andere war vor Weihnachten auf St. Pauli. Und ansonsten haben die keine Spiele verloren. Sie spielen oft zu null. Das ist auch das, was Fabian Klos immer wieder erwähnt hat. Gesagt, naja, wenn wir hinten natürlich kein Tor kriegen, dann reicht uns vorne meistens eins. Und so ist es jetzt zweimal gekommen. Und trotzdem, Stichwort Fabian Klos, Philipp, das hast du auch schon mal in einer der letzten Folgen angerissen. Die Arminia ist viel, viel mehr
als Fabian Klos. Sie ist viel, viel mehr als er. Er ist natürlich ein Ankerpunkt dieses Spiels von Uwe Neuhaus. Ja, da wird eben sehr viel mit langen Bällen gearbeitet. Aber sie sind nicht irgendwie aus der Not geboren, sondern sie sind einfach ganz klar Teil des Spielstils dieser Mannschaft. Er kann sie halt auch festmachen. Aber ich rede da von Leuten drumherum. Ich nehme einen Sebio Suku, ja, beispielsweise. Die Abwehr, die durchaus stabil ist, die so oft wie keine andere zu null gespielt hat.
Ein starker Torhüter.
Der ist der beste Torhüter der Liga, Gregor Kobel, ausgeklammert. Aber was Ortega da spielt, ist einfach überragend, das ist erstligareif, ja, fußballerisch vor allem,
ja.
Aber eben auch, was die klassischen Torwartthemen angeht, Strafraumbeherrschung, Linienspiel und so weiter. Das ist absolut erstligareif und wie gesagt, wenn man die Historie dieser Mannschaft kennt, die ist gewachsen über Jahre, da ist nicht viel passiert. Sie kann ein Mann wie, oder ein Ausfall eines Mannes wie Vogelsammer, der 11 Buden, was weiß ich, wie viele Vorlagen gegeben, den kann die einfach so nahtlos ersetzen. Und das kannst du nur, wenn du in dir ruhst, wenn du gewachsen bist, wenn das organisch passiert ist, dein Aufschwung, der kommt nicht von ungefähr. Ja, und da hat eben einfach, glaube ich, nur noch dieser so ein Stück weit, Neuhaus hat eigentlich veredelt, was davor schon als Basis gelegt wurde. Und ich bin nicht überrascht, dass diese Mannschaft da oben steht. Und ich wage jetzt schon zu behaupten, die steigen auf. Ob Erster, Zweiter oder selbst als Dritter gehen die hoch.
So, jetzt haben wir die Arminia aber genug gepampert, Philipp Meisel. Ja, warum, ja, ja, gewinnt, stimmt, warum gewinnt der VfB am Montag?
Der VfB gewinnt am Montag, weil er in der Lage ist, wenn es wirklich drauf ankommt, vor voller Hütte sein Bestes abzuliefern. Das ist die letzten Wochen immer wieder gelungen. Man kann also deutlich, das ist ja belegbar, man kann schon sagen, dass die Heimspiele der letzten Wochen, wenn nicht sogar Monate, wirklich gut waren. Ja, nicht nur ergebnistechnisch, sondern auch spielerisch. Und ich glaube, es tut dem VfB gut, einfach auch mal wieder so eine Level-Situation zu haben. Nicht diese Favoritenrolle klar verteilt im Vorfeld Nummer, sondern eine Levelrolle. Ich denke da auch zurück an das Spiel gegen Leverkusen im Pokal, da war es sogar anders. Also da war auch die Levelrolle da, aber andersrum. Ja, da war der VfB der Underdog. Das hat der Mannschaft unglaublich gut getan. Dann hast du personelle Faktoren. Du hast Nico Gonzalez, der brennt, ja, der 90 Minuten wieder gehen kann. Du hast Bartstuber, der zurückkommen kann. Und dann hast du natürlich auch noch solche Jungs wie Roberto Massimo, die natürlich heiß sind, die jung sind, die unbekümmert sind. Da bin ich gespannt einfach. Zumal hat er eine Rechnung offen, ja, mit Bielefeld. Dort ist er ja nicht so zum Zuge gekommen schlussendlich, weswegen ihn Mislintat zurückgeholt hat mit der Aussage von wegen, dort ist seine Entwicklung nicht so verlaufen, wie wir uns das vorstellen. Und jetzt beim VfB hat er die eben vollzogen und da hängt es, glaube ich, nur am Oberschenkel, soweit ich weiß, oder?
Ob genau, Roberto Massimo hat jetzt bei den ersten beiden Trainingseinheiten zu Wochenbeginn, beziehungsweise am Dienstag und Mittwoch nicht trainiert, hat individuell so ein bisschen im Kraftraum Übungen gemacht, weil eben der Oberschenkel doch noch ein bisschen zuckt. Das Bulletin, das von Vereinsseite rausgegeben wurde, sagt aber, es ist eher nicht dramatisch. Er wurde auch im Spiel in Fürth gerade rausgenommen, bevor es zum Faserriss kam. Und trotzdem ist es natürlich eine Geschichte, die man ein bisschen im Blick behalten muss.
Unser Kollege Carlos Ubina trifft sich, glaube ich, im Moment, während wir hier aufnehmen.
Während wir hier live aufnehmen, Philipp.
Ja, und spricht mit ihm über natürlich seine aktuelle Situation, über seine gesundheitliche, aber eben auch über die Entwicklung der letzten Wochen und Monate. Und der hat ja wirklich, also jetzt zumindest seit Neujahr, das ist einer der Gewinner von Marbella gewesen. Können wir, glaube ich, so stehen lassen, Christian. Und zeigt auf dem Platz auch, dass da demnächst, glaube ich, noch ein bisschen mehr kommt von dem jungen Kerl.
Was machen wir mit Holger Bartstuber?
Ja, schwierige Frage. Ich habe mir lange echt diese Frage gestellt. Eine der Fragen, mit denen ich nach Österreich gefahren bin, ins Wellness-Hotel tatsächlich, ja, weil ich eben diese Abwehrreihe, wir haben ja drüber gesprochen, ändert man die Konstellation. Da war letztes Woche Thema in der Sendung und deswegen ist es mir wieder eingefallen oder habe ich einfach drüber nachgedacht. Ich bin mittlerweile auf dem Dreh, dass ich sage, du musst in so einem Spiel, wo es einfach auch auf Erfahrung ankommt, in solchen Highlight-Games, musst du Holger einbauen, weil er eben genau das hat. Ne? Also ich glaube, kaum einer oder über irgendeiner in der Mannschaft, Mario Gomez ausgenommen, hat auf höherem Level gespielt über längere Zeit als er, Champions League erfahren und so weiter. Und ich glaube, er wird mit genau diesen Faktoren der Mannschaft gut tun in diesem Spiel. Und deswegen glaube ich, dass er eingebaut wird oder erhoffe es zumindest, weil es einfach eine Rolle spielen wird.
Ich habe auch den Eindruck, dass diese, sag ich mal, Aufbautrainingssteuerung auch auf dieses Spiel hin so ein bisschen geschehen ist. Also das einfach noch ein bisschen kürzer treten, langsam machen, weil ich glaube, dieses Bielefeld-Spiel ist das gewesen, dass die Verantwortlichen und Bartstuber selbst so einen Blick hatten, so da will ich wieder voll
da
sein.
Ja, das wurde ja mehrfach kommuniziert. Also vielleicht nicht ganz so deutlich, ja, aber es war schon darauf ausgerichtet. Selbst bei Marcin Kaminski ist es eigentlich darauf ausgerichtet. Da bin ich gespannt, was da jetzt in der Resttrainingswoche passiert. Bartstuber war letzte Woche schon im Kader, das heißt, er war letzte Woche schon spielfähig. Ich gehe davon aus, dass der am Montag von Beginn an spielen wird. Außer natürlich, wie immer vorausgesetzt, es passiert jetzt nicht noch beim Abschlusstraining oder der Spieler selbst sagt irgendwie, lass mal noch und so weiter, ne? Und dann geht's einfach, das ist der Klassiker, dann geht's, soweit die Füße tragen. Und wenn dann eben nach 60 Minuten 65, 70 Schluss ist, muss man halt gucken, wie man es ersetzt und wie man es kompensiert und wie man es dann nach Hause fährt. Aber ich gehe fest davon aus, dass Holger in der Startelf stehen wird am Montagabend. Belehrt mich hoffentlich niemand eines Besseren, aber ich lege mich echt fest.
Gegenansichten gerne jederzeit per Mail oder Social Media, mein VfB an uns. Aber ich bin bei dir, Philipp. Ich denke auch, wenn du die Möglichkeit hast, wenn du Holger Bartstuber hast, der fit ist, der motiviert ist, das tut der Mannschaft gut, zumal, wie wir es auch vorher schon beleuchtet haben, dass er im letzten Spiel nicht ganz so optimal gelaufen ist. Montagabend, heiße Nummer, Flutlicht. Ich glaube, das ist mal so ein Montagsspiel, das man vertreten kann.
Vielleicht noch eine Sache von mir dazu, und zwar um auch den Kreis zu schließen zu unserer Diskussion vorhin, von wegen Kollektivstrafen, Fans auftreten auf den Rängen. Ich möchte wirklich appellieren daran, dass man entsprechendes Fingerspitzengefühl zeigt. Auch wenn man dann vielleicht seine Meinung äußern will, muss, ja, mit gewissen Spruchbändern, Plakaten, sonst was. Aber vielleicht sollte man echt ganz genau schauen, ob das jetzt gut ist, wenn es eine Spielunterbrechung gibt, ob das der ganzen Sache ja zuträglich ist, ob das nicht vielleicht doch der Mannschaft den Stöpsel ziehen kann, wenn plötzlich 5, 6, 10 Minuten unterbrochen ist. Deswegen erhoffe ich mir einfach gute Stimmung, kritische Meinungsäußerung, ja, aber wirklich in einem Rahmen, dass der Schiedsrichter, der noch nicht bekannt ist, glaube ich, oder? Ne, ist er nicht?
Ha? Nee, noch nicht.
Nee. Nicht dieses 3-Stufen-Protokoll abfahren muss, dann das, glaube ich, wäre der ganzen Sache nicht förderlich.
Zumal alles das, was sich dazu trägt, einfach nicht zulasten der Mannschaft passieren darf. Ich glaube, da sind wir uns einig, du und ich.
So sieht's aus.
Möchtest du dich zu einem Tipp durchringen? Ich meine, dass der VfB gewinnt, das habe ich rausgehört, davon bist du überzeugt?
Ja, aber das wird eine knappe Schiene. Also das ist ähnlich wie im Hinspiel. Da geht's um ein Tor, ob das jetzt 2-1 ist oder 1-0. Ich glaube, wie gesagt, der VfB ist in der Lage, diesen Lauf der Arminen zu stoppen und wird das hoffentlich dann am Montagabend auf dem Platz
bringen. Ich habe in dieser Woche vom Spiel geträumt, Philipp. Und weißt du, wie es ausgegangen ist?
Nee, sag's mir.
2-1 kurz vor Schluss. Ganz kurz, 89.
Ali G oder wer?
Ja.
Ja, großartig. Ja.
Schauen wir mal.
Schön, schauen wir mal. Wir schauen auch zurück auf jetzt 100 Folgen Port Cannstatt.
Wahnsinn.
Hättest du das gedacht, ehrlich gesagt, als man uns hier vor 2,5 Jahren oder was, als wir das Thema aufgebracht haben, ja, stell doch mal in die Kabine da rein und probiert das mal aus. Und dann haben wir in 5 Minuten Hot Take irgendwie roh, ungeschnitten an die Geschäftsführung präsentiert und seitdem stehen wir Woche für Woche hier drin. Mit leinschöpferischen Pausen im Winter oder Sommer.
Oder manchmal. Im Wellnessurlaub.
Im Wellnessurlaub, ja, genau. Ich bin rechtzeitig zurückgekommen.
Ja,
nein, aber
für die 100. Folge, also nichts anderes habe ich erwartet.
Genau, ich glaube, es ist einfach auch an der Zeit, mal so ein bisschen Danke zu sagen. Erstmal Danke an unsere an unsere Vorgesetzten, uns diesen Raum zu geben einfach auch. Ja, das ist war am Anfang sicherlich nicht alltäglich. Mittlerweile erreichen wir eine 5-stellige Anzahl von Hörern Woche für Woche, was wir wirklich auch an euch da draußen ganz, ganz großes Lob. Ihr nehmt das an, ihr gebt uns Feedback, ihr nutzt unsere sozialen Netzwerke, wir finden das echt stark. Versuchen auf alles irgendwie einzugehen, egal auf durch welchen Kanal es kommt. Und natürlich muss man auch an dieses Team hinter dem Team denken.
Ja.
Ja. Das fing an mit Alex Kneißl, unserem Producer bei Antenne 1 noch, als wir mit Antenne noch zusammengearbeitet haben, der mittlerweile zum SWR geflüchtet ist. Ich hoffe, du hörst es, Alex, da stehen immer noch ein paar Biere aus, die auf deinen Deckel gehen. Ja.
Und hoffentlich nicht vor uns geflüchtet.
Ja, hoffentlich das nicht, genau. Dann der Holgi, der quasi den Nachfolger gemacht hat von Alex bei Antenne, der überragend war über die ganze Zeit. Und jetzt natürlich, indem wir es, seit wir es selber produzieren, Hannes Frei und auch der Sebastian Arendt, der Kralle und alle, die einfach, Alex Witt, ja, unser
Werkstudenten,
alle
Praktikanten,
alle die mithelfen, uns da Woche für Woche diese Bühne zu geben, richtig top, finden wir stark. Und so ein kleines Tränchen verdrücke ich dann wahrscheinlich heute Abend, wenn ich zurückdenke an die letzten 100 Folgen. Hat wirklich großen Spaß gemacht und ich hoffe, es kommen nochmal 100 drauf.
Das ist mal eine Hausnummer. Wir nehmen es uns fest vor und schauen, ob er uns auch weitermachen lässt. Wir ziehen den Hut vor euch allen und vor allem vor euch da draußen. Danke euch.
So sieht's aus. Eine letzte Sache noch, bevor wir diese 100. Folge beschließen. Das Thema letzte Woche initiiert, der Fragenpott. Bald steht die Länderspielpause an, Ende März, Anfang April, so rum. Wir wollen eine Folge machen, nur mit euren Fragen. Völlig ohne Bezug zu den aktuellen Spielen, jetzt so wie wir sonst eben machen, die Sendung hat ja so einen gewissen Ablauf, aber einfach mal Fragen, schickt uns alles zu, was ihr wissen wollt, über die info@meinvfb.de Adresse oder über WhatsApp, die Nummer habe ich leider nicht im Kopf und auch nicht aufgeschrieben, Christian, irgendwas 016098, whatever, ja, am besten info@meinvfb.de. Wir nehmen das alles wahr, sortieren das, kuratieren das und wollen eine Sendung machen, nur mit euren Fragen, indem wir explizit auf diese Fragen eingehen und damit die Sendung bestreiten. Das war's von meiner Stelle?
Nee, noch nicht ganz. Ich muss nämlich noch zu Kreuze kriechen, Philipp.
Oh, stimmt. Da war was mit der Fangfrage letzte Woche. Oh, das hat, Gott sei Dank. Schön, dass du selber bringst. Ich hätte es nämlich vergessen jetzt. Ich hätte es dir nicht unter die Nase kriegen.
Komm, wir spielen jetzt erst das Jingle ab und dann versuche ich, das einigermaßen einzuordnen.
Die Mein VfB Fangfrage. Hier gibt's was zu gewinnen.
Folgendes. Wir haben letzte Woche eine Fangfrage gestellt. Ihr konntet Tickets gewinnen für das Heimspiel gegen Arminia Bielefeld auf der VIP-Tribüne. Und die Frage war, welcher ehemalige Arminia-Trainer hat seine Spielerkarriere beim VfR Heilbronn begonnen? Philipp, du hast in der letzten Woche so ein bisschen gesagt, ja, ich hab da eine Ahnung, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Deine Ahnung war?
Meine war Uwe Rapolder.
Uwe Rapolder ist völlig richtig. Wenn der Pavlic jetzt aber anständig recherchiert hätte, dann hätte er gemerkt, dass nicht nur Uwe Rapolder ehemaliger Arminia-Trainer ist, der seine Spielerkarriere beim VfR Heilbronn begonnen hat, sondern auch Rüdiger Rehm.
Richtig.
Der den mittlerweile SV Wien Wiesbaden trainiert.
Den hatte ich überhaupt nicht auf der Rechnung.
Nee, ich auch nicht.
Ich also nicht in Bielefeld, ja, das wusste ich, aber VfR Heilbronn nicht. Ich hatte so ein bisschen, ich schwankte zwischen Jürgen Kramny, der auch so Ludwigsburg da hinten aufgewachsen ist, ja, und vielleicht mal in Heilbronn reüssierte, das war aber nicht der Fall, sondern er war nur Trainer von Arminia Bielefeld und von VfB natürlich. Aber Uwe Rapolder wusste ich und ihr da draußen wusstet das natürlich, also ganz, ganz viele.
Ich zieh nochmal den Hut.
Richtig, genau, wir ziehen nochmal den Hut, denn viele wussten es natürlich oder kamen wieder aus der Pistole geschossen, ja, die beiden, was ist los mit euch, ja, und dann haben wir natürlich sowohl als auch Antworten gelten lassen, als auch natürlich die beide genannt haben und haben daraus den Gewinner oder die Gewinnerin, ich war
nicht die da. Gewinnerin.
Die Gewinnerin gezogen, die an diesem Montagabend zu Häppchen, Sekt und Spielerfrauentribüne ins Stadion gehen darf mit unserem VIP-Paket von Krombacher gesponsert und hoffentlich viel Spaß hat beim Spitzenspiel der zweiten Bundesliga.
So, und jetzt würde ich sagen, machen wir hier Schluss, oder?
Ja,
also zumindest für diese Folge.
Ich habe echt alles ausgefeuert heute, was ich zu sagen hatte. War ein bisschen kurzatmig, weil emotional bei unserem Thema DFB und Spruchbänder. Ansonsten würde ich sagen, ist gut für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Nach dem Spiel gegen Bielefeld und vor dem Auswärtsspiel gegen Wien-Wiesbaden. Schönes Wochenende euch. Ciao.
Ciao.
Podcast statt. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.